BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Folge von BTO Refresh knüpfen wir direkt an die gute Laune vom vergangenen Sonntag an. Gemeinsam mit Axel Bojanowski habe ich auf die guten Seiten der menschlichen Entwicklung geblickt. Mehr Bildung, weniger Armut, längere Lebenserwartung, saubere Umwelt und sogar mehr Landfläche und nicht weniger trotz Klimawandels. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir werfen einen Blick auf die Arbeit des Weltklimarates, auf die Analysen und auf die zulässigen, aber auch die unzulässigen Schlussfolgerungen aus den Arbeiten des Weltklimarates. Dazu habe ich vor einiger Zeit bereits mit einem der Autoren des Weltklimaberichtes gesprochen. Dieses Gespräch war so interessant und aufschlussreich, dass ich gedacht habe, es ist genau das Richtige für diese Ausgabe von BTO Refresh. Fangen wir also an.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
Als ich das Gespräch mit Professor Jochen Marotzke aufgenommen habe, im Februar 2023, waren die Kipppunkte des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung in allen Medien das Top-Thema.
Nachrichten. So hielt Johann Rockström, Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, einen Vortrag beim World Economic Forum in Davos. Und in diesem hat er nicht weniger als 16 Kipppunkte für das Weltklima identifiziert.
We're taking colossal risks with the future of civilization on Earth. We're degrading life support systems that we all depend on. We're actually pushing the entire Earth system to a point of destabilization, pushing Earth outside of the state that has supported civilization since we left the last ice age 10,000 years ago. The question is, why? These are the 16 tipping elements, the large biophysical systems that we have scientific evidence that they regulate the state of the entire climate system on Earth. 9 of these 16 are showing signs of instability. Push them too far and they will shift over from supporting humanity to starting to undermine humanity. 4 of these are showing scientific evidence of now being at risk already at 1.5 degrees Celsius. We're approaching this point very rapidly. 2 of them, the Greenland Ice Sheet and the West Antarctic Ice Sheet, together represent 10 meters sea level rise. This shows scientifically that 1.5 degrees Celsius is a physical limit. It is not a political target. Dear friends, scientifically, this is not a climate crisis. We are now facing something deeper. Mass extinction, air pollution, undermining ecosystem functions, really putting humanity's future at risk. This is a planetary crisis.
Tja, eine planetare Krise.
Stefan Rahmstorf ebenfalls Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, schrieb im Spiegel auch über die Kipppunkte. Der erste Satz seines Artikels lautete: 97 Mal steht der Begriff Kipppunkt allein im ersten Band des aktuellen Weltklimaberichts. Was er allerdings nicht dazu geschrieben hat, ist, in welchem Kontext der Begriff Kipppunkt im Weltklimabericht auftaucht. Das war nämlich etwas anderes, als die Zahl 97 suggeriert. Meistens stand dabei: ungenügende Evidenz, können nicht ausgeschlossen werden, Mangel an Daten oder einfach nur challenging topic. Egal. Im Spiegel genügt die Erwähnung des Themas als Beweis der unmittelbaren Relevanz. Konkret erläuterte dann Rahmstorff in seinem Artikel 6 mögliche Kipppunkte, die Axel Bojanowski, der Gast vom letzten Sonntag, in einem Kommentar mit dem UN-Klimabericht abgeglichen hat. Und das war dann durchaus entlarvend. So beschrieb Rahmstorff ein dramatisches Szenario, wonach das System der Atlantikzirkulation kippt. Die Folge wäre, dass die Meeresökosysteme kollabieren würden und es nie gekannte Wetterextreme in Europa gäbe. Was er nicht erwähnt, ist, dass im UN-Klimareport diese These mit dem Label Low Confidence versehen wird, nach dem Motto extrem unwahrscheinlich. Klar, das heißt nicht, dass es keine Gefahr ist, aber es ist eben eine sehr geringe. Der zweite Punkt ist das Grönlandeis. Laut Rahmstorff würde dort bereits in den nächsten 20 Jahren das System zu kippen drohen, was kommende Generationen dazu verurteilen würde, die meisten Küstenstädte aufzugeben. Dazu schreibt der UN-Klimarat in seinem aktuellen Report: Potential abrupt climate change? No. Und das mit hoher Gewissheit. Beim westantarktischen Eisschild könnte der Kipppunkt bereits überschritten sein, schrieb Rahmstorff damals im Spiegel. Die Folge: der globale Meeresspiegel würde um 3 Meter ansteigen. Der Weltklimarat zeigt sich hierdurch skeptischer. Für einen Komplettverlust des Eises bis 2 Grad Erwärmung gäbe es ungenügende Belege. Und wenn, würde es jedenfalls Jahrtausende dauern, bis es dazu käme. Viertes Beispiel: Permafrost. Hier spricht Rahmstorff von einer Kompostbombe, die einen selbstverstärkenden Prozess auslösen würde. Andere Wissenschaftler sehen eher einen graduellen und damit beherrschbaren Prozess. Ein weiterer Punkt, den Rahmstorff aufführt, ist der sogenannte Kipppunkt bei den Korallenriffen. Hier schreibt er, der Kipppunkt sei bereits erreicht. Ich finde das deshalb interessant, weil ich kürzlich nachgeschaut habe und festgestellt habe, dass das Great Barrier Reef vor Australien in den letzten 2-3 Jahren sehr stark angewachsen ist. Also insofern wäre das ein Kipppunkt genau in die andere Richtung. Aber egal. So oder so zeigt die Kolumne im Spiegel von Herrn Rahmstorff erneut, wie problematisch es sein kann, einen einzelnen Wissenschaftler mit eigenen Zielen den Stand der Forschung darlegen zu lassen. So formulierte es zumindest Axel Bojanowski. Das hindert auch andere prominente Vertreter von mehr Klimaschutz nicht daran, mit immer alarmistischen Meldungen an die Öffentlichkeit zu treten. So beispielsweise Volker Quaschning. Der Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin sagte im ZDF:
Wenn wir jetzt nicht Tempo geben, naja, dann legen wir 4-5 Grad oben drauf. Das sind 60, 70 Meter Meeresspiegelanstieg, ist das, was wir am Ende rauskriegen können. Deswegen sollten wir uns doch ein bisschen Mühe geben, da ein bisschen Tempo zu machen, sei Klimaschutz und der Energiewende.
Wir sehen also, es gibt auf der einen Seite die Extremszenarien und auf der anderen Seite gibt es den offiziellen Bericht des Weltklimarates, der solche dramatischen Szenarien eben nicht hergibt. Um es besser zu verstehen, habe ich in Folge 177 mit einem der Hauptautoren des Weltklimaberichts gesprochen, mit Professor Joachim Marotzke. Höchste Zeit also für ein BTO-Refresh. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Joachim Marotzke kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten, um rund um Wirtschaft, Politik und Finanzen noch mehr auf dem Laufenden zu bleiben, können sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter dem Link handelsblatt.com/bto30 und wiederum in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Jochem Marotzke.
Professor Jochem Marotzke ist Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie, bei dem im Jahr 2014 erschienenen fünften Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change war er einer der beiden koordinierenden Leitautoren des Kapitels über die Evaluierung von Klimamodellen. Im sechsten Sachstandsbericht des IPCC war er einer der beiden Leitautoren des Kapitels Future Global Climate, Scenario-Based Projections and Near-Term Information, also künftiges globales Klima, szenariobasierte Projektionen und kurzfristige Informationen. Kurz gefasst, er weiß, wie die Modelle arbeiten, kennt den IPCC in- und auswendig und ist deshalb die beste Quelle zum Thema.
Sehr geehrter Herr Professor Marotzke, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja. Schönen guten Tag, Herr Stelter.
Vielleicht können Sie mir einfach am Anfang mal uns mal ganz kurz erklären, wie eigentlich Ihre Arbeit ausschaut.
Was wir im IPCC machen, ist, wir bewerten das heutige Wissen über das Klima. IPCC macht keine eigene Forschung. IPCC lässt auch keine Klimamodelle laufen. Was wir tun, ist, wir schauen uns die Veröffentlichungen an der letzten typischerweise 5 bis 10 Jahre und versuchen zu sagen, das hier verstehen wir gut, das verstehen wir weniger gut, hier ist sich die Fachwelt einig, hier gibt es Uneinigkeit, Widersprüche. Und wir versuchen in den IPCC-Kapiteln das aufzuschreiben, was wir heute wissen. Das ist das, was wir tun. Wenn man will, eine gigantische Metastudie über den Klimawandel.
Das heißt aber auch im Klartext, sie sind Experte dahingehend zu beurteilen, was andere machen, aber Sie sind selber nicht derjenige, der jetzt hingeht und Modelle macht und sagt, die Temperatur steigt um so und so viel Grad und es passiert das und das.
Doch, das tun wir auch. Das ist, wenn man will, wenn Sie fragen, was mache ich da in meinem, wie wir sagen, in meinem Hauptjob, mache ich genau das. Wir erstellen Modelle, wir erstellen Klimamodelle, wir benutzen die Klimamodelle, um das Klima zu verstehen. Das ist das, was wir am Max-Planck-Institut für Meteorologie machen. Und Autoren und Autorinnen werden für IPCC ausgewählt, weil sie eben in einem bestimmten Bereich Expertinnen oder Experte sind und das deswegen auch beurteilen können. Letztlich ein wirklich fundiertes Urteil über andere Arbeiten kann man nur dann fällen, wenn man auch auf diesem Gebiet arbeitet. Und insofern bin ich dann schon auch in meiner Funktion als koordinierender Leitautor beim IPCC, schaue ich auch auf die Sachen, die ich selber oder nahe Kolleginnen und Kollegen auch machen. Sonst würde das nicht funktionieren.
Gut, dann heißt das im Prinzip, Sie haben natürlich einen sehr guten Überblick. Jetzt frage ich Sie die Frage, die ständig diskutiert wird. Was ist denn jetzt das realistische Szenario für die Klimaentwicklung in diesem Jahrhundert? Ich meine, wissen Sie, 1,5 Grad Ziel und so weiter. Also ich bin mittlerweile auch schon verwirrt und man kann ja keine Nachrichten mehr hören. Es wird ja ständig darüber gesprochen. Vielleicht können Sie mir mal zusammenfassen, was der Stand der Wissenschaft ist. Vielleicht ist es ja oft eine Frage, tut mir leid, aber einfach mal, was ist da eigentlich drin? Also es gibt einen Klimawandel. Der Klimawandel wird von Menschen mit verursacht, würde ich es wahrscheinlich annehmen. Das wird getrieben durch CO2 oder anderes. Und was sind da die Szenarien und was ist sozusagen die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt? Ich glaube, das ist, was wir heute besprechen wollen. Aber fangen wir mal ganz kurz an. Was ist denn jetzt sozusagen das Szenario, mit dem wir es zu tun haben?
Das können wir leider nicht wirklich beantworten. Und das kann keiner beantworten. Ich fange vielleicht dann putzigerweise eher von hinten an, nämlich vom IPCC-Bericht. Wenn ich mir mein Kapitel anschaue, was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel die Temperaturentwicklung im 21. Jahrhundert angeschaut, eine der wichtigsten Fragen in der Klimaforschung, also die globale gemittelte Temperatur an der Oberfläche. Aber alles, was wir geschrieben haben, bezieht sich immer auf ein bestimmtes Szenario. Will also sagen, wenn die Menschheit diesem Emissionsszenario, folgt. Ein Szenario könnte sein, die Menschheit setzt ganz entschieden auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Mag nicht klug erscheinen, aber ist eine denkbare Zukunft. Und dann sagen wir, unter diesen Umständen erwarten wir folgende Erwärmung. Irgendwas zwischen 3 und 5 Grad. Das ist, wenn man will, das eine extreme Ende. Das andere extreme Ende ist, was ist, wenn die Menschheit auf einen Pfad setzt, wo sie Nachhaltigkeit über alles stellt und so schnell wie möglich die Emissionen herunterfährt oder so schnell wie denkbar die Emissionen herunterfährt und bis zum Jahr 2050 kein CO2 mehr emittiert wird. Unter diesem Szenario bekommen wir eine andere Temperaturentwicklung, die würde erstmal ein Stück über 1,5 Grad hinausgehen, dann aber wieder unter 1,5 Grad Erwärmung fallen. Das heißt, ich habe diese, wenn man will, extremen Szenarien und einige dazwischen. In IPCC haben wir insgesamt 5 sozusagen hervorstechende Szenarien ausgewertet. Aber alle Aussagen, die wir in IPCC gemacht haben, in meinem Kapitel, es ist alles wenn dann. Wenn die Menschheit diesem Szenario folgt, kommt das fürs Klima raus. Was wir nicht gemacht haben, überhaupt nicht in meinem Kapitel, ist zu sagen, ist denn dieses Szenario realistisch? Was können wir erwarten? Das haben wir nicht getan. Das ist auch nicht, war nicht unsere Aufgabe. Da hätten wir auch gar nicht die Fachkenntnis. Denn dann stellen wir Fragen über die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Menschheit. Das ist natürlich etwas, was ich zunächst als Klimaphysiker nicht, da kann ich erstmal nichts zu sagen. Und insofern ist diese Frage, was ist das wahrscheinlichste Klimaszenario, was kommt auf uns zu, ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Denn ich müsste dafür beantworten können, wie sich die Menschheit in Zukunft entscheiden wird. Und das ist extrem schwer. Jetzt gehe ich aber einen Schritt zurück und sage, gut, das war ich jetzt mit meinem IPCC-Hut auf. Es gibt aber jetzt etwas anderes. Wir haben in Hamburg hier ein sehr großes Projekt gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Exzellenzstrategie. Das Projekt nennt sich Klima, Klimawandel und Gesellschaft. Und dort gehen wir genau diese Frage an, nämlich können wir etwas sagen? Können wir dann doch ein bisschen was sagen, was realistischerweise kommen könnte in der Gesellschaft? Wir maßen uns nicht an, in das Handeln der Menschheit vorherzusagen, das nicht. Aber ein paar Sachen kann man ja schon sagen. Zum Beispiel, ein absurdes Beispiel, könnten wir nächstes Jahr alle CO2-Emissionen auf 0 herunterfahren, global? Wissen wir alle, nö, ausgeschlossen. Das geht überhaupt nicht. Außer, ein Asteroid würde kommen und die Erde zerstören. Dann wären die CO2-Emissionen auf 0. Das heißt, ausschließen können wir es nicht, aber plausibel ist es nicht. Und wenn man will, von daher ausgehen, stellen wir uns die Frage, gut, wir schauen uns Klimapolitik an, wir schauen uns Protestbewegungen an und so weiter. Können wir da etwas zu plausiblen Klimazukünften sagen? Plausibel im Sinne von, kann man das realistischerweise erwarten? Das tun wir in diesem Exzellenzcluster. Dort bekräftigen wir die Aussage, dass dieses Szenario, ist die Welt 2050 bei netto null CO2-Emissionen, dieses Szenario ist nicht plausibel. Es gibt einiges an Bewegung hin zur Dekarbonisierung der Gesellschaften oder der Gesellschaft, aber nicht schnell genug. Und deswegen kommen wir im Exzellenzcluster zu dem Schluss, so schnell, wie viele es sich wünschen, wird das nicht klappen und deswegen wird es auch realistischerweise nicht klappen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, dass wir die Erwärmung auf 1,5 Grad, die globale Erwärmung begrenzen können. Das ist kein plausibles Zukunftsszenario. Zu dem Schluss kommen wir. Dann aber, wenn man will, mit der geballten Kraft der sozialwissenschaftlichen Analyse, die wir da reinwerfen.
Vielleicht darf ich mal eine Zwischenfrage stellen. Ich habe mal gelesen, dass diese 1,5 Grad als Ziel nicht unbedingt ein Ziel sind, welches aus der Wissenschaft kam, sondern was eher politisch festgelegt wurde. Wenn es eine Verschwörungstheorie war, ist jetzt die Gelegenheit, das aufzuklären.
Nein, was Sie gelesen haben, ist absolut richtig. Das 1,5-Grad-Ziel, das kam aus dem Pariser Abkommen. Und das hat mich wie viele andere überrascht. Und vorher sprachen wir immer nur von der 2-Grad-Grenze, dem 2-Grad-Ziel, also 2-Grad-Ziel, um das nochmal ganz klar zu machen. Wir streben nicht 2 Grad Erwärmung an, sondern wir streben an, die Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Das gibt es schon seit einigen Jahrzehnten als so eine Marke, die auch einen gewissen Sinn ergibt. Und dann kam aus Paris, aus den Verhandlungen, für mich komplett überraschend, kamen diese 1,5 Grad. Und zwar war das eine Koalition aus kleinen Inselstaaten, die Angst vor Meeresspiegelanstieg haben, völlig zu Recht. Und die sagten, 2 Grad könnte zu viel sein. Wir könnten trotzdem untergehen, auch wenn die Wärme auf 2 Grad begrenzt wird. Und die EU ist mitgegangen oder das mitgetragen und auf einmal tauchte dann eben im Text des Pariser Abkommens tauchten diese 1,5-Grad-Ziel auf, nämlich das, was der Text sagt. Die Vertragsstaaten verpflichten sich dazu, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu halten. Diese 1,5 Grad, die tauchten dann auf einmal auf und nach meiner Einschätzung haben sich diese 1,5 Grad auf einmal, die haben sich danach so ein bisschen verselbstständigt. Das Pariser Abkommen hat IPCC gebeten, einen Sonderbericht zu 1,5 Grad zu machen. IPCC ist dem nachgekommen. Und dann ist auf einmal standen diese 1,5 Grad Erwärmung, die standen so als das große zentrale Ziel da. Obwohl, wenn man sich das Pariser Abkommen durchliest, den Text, dann ist völlig klar, und das ist auch, wenn man will, die fachkundige Interpretation einer Völkerrechtlerin, die dazu verpubliziert hat, die normative Kraft des 1,5-Grad-Ziels ist deutlich schwächer als die des deutlich unter 2 Grad. Wenn man die Worte vergleicht, die dafür verwendet werden, deutlich unter 2 Grad, das müsst ihr und strengt euch an, vielleicht kriegt ihr auch die 1,5 Grad hin. Aber da kommt das her, dass ich sage, das hat sich ein Stück weit verselbstständigt, dass auf einmal diese 1,5 Grad Erwärmung so als das Absolutum dastanden. Und insbesondere, was mich dann auch beunruhigt, dass diese 1,5 Grad als etwas dastehen und wenn wir das nicht schaffen, darunter zu bleiben, danach geht die Welt unter und so weiter.
Was sind denn wirklich die Konsequenzen? Ich meine, beispielsweise, einige sagen, es gibt eine Zunahme an Waldbränden, es gibt eine Zunahme an Fluten und Ähnlichem. Gleichzeitig, wenn man sich die Zahlen anschaut, historisch, stellt man fest, es ist gar nicht der Fall. Beziehungsweise, selbst wenn es der Fall ist, ist der menschliche Schaden viel geringer, weil die Menschen sich da besser vorbeugen, weil sie eben, Dämme bauen und was weiß ich. Was ist das Szenario? Was bedeuten 1,5? Was bedeuten 2? Was bedeuten 3? Was bedeuten 4?
Was wir im IPCC-Bericht jetzt auch geschrieben haben, besonders im Kapitel über Extremereignisse, dort sind sehr stark die Änderungen in Extremereignissen betrachtet worden für bestimmte Erwärmungsniveaus. Genau für diese Frage 1,5 Grad, 2 Grad, 3 Grad, das haben wir uns angeschaut nach dem Motto, egal wann es passiert, aber wenn es passiert, wie würde die Welt aussehen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass für jedes 0,5 Grad an zusätzlicher Erwärmung das Risiko etwa durch Hitzewellen, Dürren, Überflutungen deutlich wahrnehmbar ansteigt. Ich will sagen, die Antwort ist, für jedes 0,5 Grad wird die Welt deutlich wahrnehmbar risikoreicher, gefährlicher. Beispiel könnte man sagen, Hitzewellen, das, was wir in Pakistan und Indien letztes Jahr gesehen haben, wo die Hitze, die Kombination aus Hitze und Luftfeuchtigkeit ja dann doch selbst für diese Gegend und für die Menschen, die das gewöhnt sind, die nahmen allmählich beunruhigende Intensitäten an. Dass man sagen muss, wenn wir eine Erhöhung um 2 Grad hätten oder um 3 Grad, würden solche Hitzewellen deutlich häufiger werden und eine typische Sache, die wir sagen können, ist etwas, was heute vielleicht ein Jahrhundertereignis wäre, könnte bei 2 Grad oder 2,5 Grad ein Jahrzehntereignis werden. Also von was total Ungewöhnlichem hin zu etwas doch eher Normalem. Andere Arbeit hat das mal gezeigt, dass gerade Hitzerekorde, die werden auf eine Weise gebrochen und das wird häufiger passieren. Es gab dieses Beispiel aus dem Westen Kanadas letztes Jahr, wo ich glaube der Hitze, es wurde eine Temperatur von knapp 50 Grad gemessen in Kanada und dieser Hitzerekord lag 4 Grad über dem alten Rekord. Normalerweise hätten wir so hier so ein Zehntel, noch ein Zehntel. Aber es gibt noch eine Arbeit, es war ein Autor auch aus meinem Kapitel, Erich Fischer aus der Schweiz, der sagt, wir erwarten eigentlich, dass die Rekorde nicht nur übertroffen werden, sondern dass sie zertrümmert werden. Also solche Extremereignisse, die würden wir häufiger haben. Und das betrifft, bei einigen Sachen sind wir uns schon ziemlich sicher, dass das kommen wird. Wie Temperaturrekorde, Hitzewellen, aber auch Starkniederschläge. Dass sowas dann heftiger sein wird. Das ist das Bild, was Sie haben. Die Welt wird risikoreicher.
Es würde natürlich, die Frage stelle ich jetzt auch ganz bewusst, weil ich garantiert Zuschriften bekommen würde, wenn ich sie nicht fragen würde. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das stimmt, es gibt mehr Hitzetote, aber dafür gibt es auch weniger Kältetote in der Welt, wenn die Winter nicht mehr so kalt sind. Ist das jetzt so eine Klimaleugner-Ausweichargumentation oder ist da was dran?
Sie ist zumindest ungenau. Und es ist auch etwas, also das hat Herr Ebert ja auch in seinem Buch angeführt. Und leider hat er die Sache da nicht umfassend genug dargestellt. Es ist richtig. Also es gibt eine Arbeit aus dem Jahr 2015 oder 2016, die aus vielen Ländern der Welt Hitze- und Kältetode so dann gesammelt hat und kam zu dem Schluss, es gibt mehr Kältetode als Hitzetode. Das war in dieser Arbeit richtig. Aber wenn man sich anschaut, aus in welchen Ländern die Daten erhoben worden sind, dann sind es von der Tendenz her reichere und eher in kühleren Gegenden gelegenen Länder. Und ich glaube, das ärmste Land war Thailand. Also so genau kenne ich die Statistiken nicht, aber wir wissen, Thailand ist nicht das ärmste Land auf der Welt. Und im IPCC-Bericht von letztem Jahr, also in Arbeitsgruppe 2, hat man sich des Themas auch angenommen. Und es gibt neuere Arbeiten, die zeigen, in dem Augenblick, wo ich anfange, systematisch die heißeren Regionen mit einzubeziehen. Und insbesondere, wenn ich die riesige Dunkelziffer, vermutlich riesige Dunkelziffer aus Afrika nehme, wo es heiß ist, wo die Leute arm sind, wo zum Teil auch die Daten nicht haben, dann löst sich dieses klare Bild, Kälte ist gefährlicher als Hitze, doch ziemlich auf. Also das Allermindeste, was man sagen muss, ist, die Datenlage ist unklar, aber es ist plausibel anzunehmen, dass zusätzliche Daten besagen würden, die Gefahr durch Hitze ist größer. Die kommen aus heißen Ländern, diese fehlenden, oder die würden aus heißen Ländern kommen. Von daher ist das Argument mit Kältetode gegen Hitzetode ist nicht, nach der heutigen Datenlage, ist das nicht komplett verkehrt, aber es gibt ganz klare Anzeichen, dass es so unvollständig ist, dass es vermutlich am Ende wird es andersrum kommen. Global gesehen ist das Risiko durch Hitze größer als durch Kälte. Ich glaube, das wird dann am Ende rauskommen.
Ist denn der ganze Klimawandel ohnehin ein Problem eher für die arme Welt, also von der Region her, oder ist es doch ein globales Problem, was auch die Industrieländer letztlich spüren werden?
Es ist ein globales Problem und wir werden es auch, und wir spüren es ja auch. Die Feuer in Australien haben es gezeigt, vielleicht die Feuer in Kalifornien oder jetzt die Überschwemmungen in Kalifornien. Aber überproportional betrifft der Klimawandel die armen Länder. Das ist schon klar. Also die, und aus mehreren Gründen, die armen Länder liegen tendenziell dann in den Gegenden, also wo es ohnehin schon heiß ist, aber auch Armut und Klimawandelfolgen sind so untrennbar miteinander verbunden. Es ist wirklich die Frage, hat man die Mittel, sich gegen Klimawandel zu schützen, gegen die dann doch zunehmende extreme Ereignisse zu schützen, und insofern Armut ist, kommt sofort ins Spiel. Aber es ist nicht nur ein Problem der armen Länder, also denn zumindest die Frage taucht auf, die Überschwemmung im Ahrtal, mit den vielen Todesopfern. Es ist unklar, ob ein solches Wetterereignis, eine solche Wetterlage häufiger kommen wird. Das ist noch unklar. Was aber nicht unklar ist, dass in einer solchen Wetterlage die Intensität der Niederschläge zunehmen würden. Insofern können wir auch in den reichen Ländern nicht davon ausgehen, das betrifft uns nicht.
Das heißt, also wir kriegen ein Szenario mit mehr klimabedingten Toten, also Hitze, Flut, also Extremwetterereignisse. Jetzt gibt es ja prominente Wissenschaftler, die sich äußern und die dann sagen, Szenarien. Da frage ich einfach mal nach. Ich meine hier Professor Quaschning in Berlin, der hat jetzt kürzlich gesagt, sollte die Temperatur um 4 bis 5 Grad ansteigen. Jetzt habe ich erstmal verstanden, es ist, glaube ich, gar kein Szenario im IPCC, aber er hat ja gesagt, wenn wir nichts tun, steigt die Temperatur um 4 bis 5 Grad und dann würde der Meeresspiegel um 60 bis 70 Meter steigen. Ich meine, sind das Extremszenarien oder ist das Panikmacher? Ich fand das schon beeindruckend. 60 bis 70 Meter, für die schon mal eine Menge.
Das ist vorstellbar, wenn man sehr, sehr lange wartet. Und ich müsste jetzt auch selber einen Moment nachdenken. Also, ob wir das bei, doch, es ist denkbar bei 4-5 Grad. Was für 70 Meter, was dafür erforderlich ist, dass beide großen Eisschilder komplett abschmelzen müssen, Grönland und Antarktis. Zusammengenommen haben die ungefähr das Äquivalent von 70 Meter Meeresspiegelanstieg. Das liegt an Eismasse, an Eispanzer dort. Wenn die Welt 5 Grad wärmer wäre im globalen Mittel, ist es vorstellbar, dass die beiden Eisschilde komplett abschmelzen. Aber dafür müssten wir Zehntausende von Jahren warten. Das heißt, die Zahl ist für sich genommen jetzt nicht, vielleicht nicht verkehrt, aber wenn man das so in die Runde wirft, dann kann das auch sehr leicht zu Missverständnissen führen. Ich habe das selber mal erlebt. Es war eine Anhörung im Kieler Landtag und da ging es so drum, also eine Zahl, die ich mir schon mal gerne merke, nur von der Erwärmung des Ozeans, also ohne die Eisschilde, dass man so ganz langfristig sagen kann, 1 Grad führt zu 1 Meter. Aber ich muss lange warten. Lange warten heißt in dem Fall Tausende von Jahren. Und dann kam, weil ein Kollege auch diese hohen Zahlen in die Runde warf, dann beschwerte sich jemand aus dem Landtag in Aquanol, wie ich fand, schon zurecht und sagte, ja, aber das nützt mir doch nichts, wenn Sie mir sagen, in 10.000 Jahren wird der Meeresspiegel um 1 Meter angestiegen sein. Bei 1 Grad Erwärmung. Was ich wissen muss, ist, was mache ich in diesen Jahrhunderten? Schon das ist eine sehr langfristige Planung und das finde ich auch richtig. Und insofern, also wenn ich das Beispiel, was Sie jetzt zitiert haben, wenn ich es runterrechne, dann wäre ich ja bei 2 Grad, würde ich ja möglicherweise bei 20 Metern landen. Und ich finde das, ohne eine Angabe des Zeitraums, gerade beim Meeresspiegel, finde ich das nicht günstig, wenn man das in die Runde wirft. Denn was wir brauchen, gerade beim Meeresspiegelanstieg, ist auch Information, was passiert in den nächsten 100 Jahren. Das ist ein Zeitraum, mit dem geplant werden kann und mit dem auch geplant wird. Denn Küstenschutz wird wirklich mit diesem langen Atem betrieben. Die norddeutschen Küstenländer rüsten die Deiche auf und sie gucken dabei auf die nächsten 100 Jahre und sie rüsten sie so auf, dass sie auch nachrüsten können. Also die Deiche sind zum Teil verstärkt worden, so dass man auch nochmal drauflegen kann. Finde ich sehr sinnvoll, aber das geht alles über so einen Zeitraum 100 Jahre. Über länger kann man heute kaum planen und dann kommen diese sehr hohen Zahlen, also die helfen da nicht, finde ich.
Darf ich nochmal eine Frage dazu stellen? Er hat ja gesagt 4 bis 5 Grad. Ich meine, ist 4 bis 5 Grad Temperaturanstieg überhaupt ein Szenario, was im IPCC überhaupt drin ist? Ist es überhaupt denkbar? Oder ich meine, selbst wenn wir jetzt komplettes Extremszenario machen, wir verfeuern weiter Fossile, wie es nur geht und machen gar nichts. Sind dann 4 bis 5 Grad überhaupt realistisch oder?
Sie sind denkbar. In diesem sehr hohen Szenario, was ich eingangs skizziert habe, wenn die Welt komplett auf fossile Brennstoffe setzt, und ich glaube, das ist sowas, wir vervierfachen die Menge an Kohle, die wir jedes Jahr verfeuern weltweit, dann kämen wir auf einen Temperaturanstieg im Sinne des Pariser Abkommens von ungefähr 5 Grad. Das könnte sein, also mit
einer. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht wahnsinnig realistisch. Ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, den Global Energy Report von BP oder von IEA, niemand spricht davon. Die sprechen davon, dass nachhaltig eine hohe Nachfrage nach fossilen Brennstoffen geben wird, aber von einer Vervierfachung ist da in keinem Szenario die Rede. Also,
richtig. Ja, und insofern, und es ist, wir haben es trotzdem gerechnet, als die Szenarien erstellt wurden, das war ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja, knapp 5 Grad ist so die beste Schätzung für dieses hohe Szenario, wobei das nächst hohe Szenario, das nächst niedrige, kommt auf ungefähr 4 Grad und das hat dann nicht mehr ganz so absurde Annahmen, unrealistische Annahmen, soll man sagen. Als das Szenario erstellt wurde, ist schon fast 10 Jahre her. Da war das noch nicht so ganz abzusehen und da war auch die Frage, ob die Kohle eine Renaissance durchläuft und vielleicht dann doch wieder mehr benutzt wird. Mittlerweile gibt es viele Aussagen dazu, dass dieses extrem hohe Szenario vierfacher Kohleverbrauch nicht realistisch ist. Es gibt aber auch Leute, die gegenhalten und sagen, ihr könnt es aber auch nicht ausschließen. Also es gibt innerhalb der Ökonomen und diesen Energieversorgungsexperten gibt es keine Einmütigkeit, aber es stellt sich schon heraus, also in unserem Outlook zum Beispiel, im Hamburger Outlook, wir haben auch gesagt, das Szenario ist nicht plausibel, ist nicht mehr plausibel, das haben wir dort auch gesagt. Es gibt Leute, die betonen, man soll das trotzdem durchdenken. Aber das ist dann eine etwas andere Frage, inwieweit man Worst-Case-Szenarien durchspielen soll. Man muss sie natürlich deutlich als solche kennzeichnen. Insgesamt aber gehen wir davon aus, dieses ganz hohe Szenario, wenn man will, mit 5 Grad Erwärmung, das halten wir nicht mehr für plausibel. Das nächsthöhere oder nächstniedrigere mit 4 Grad Erwärmung, da können wir es noch nicht sagen. Es gibt da noch nicht diese Analysen zu, die sagen würden, nee, das kann eigentlich nicht passieren. Es gibt Intuition, es gibt Bauchgefühl und dann ist es auch das, was wir in Hamburg machen. Wir schauen uns natürlich auch die Entwicklungen an. Und die Tendenz geht ganz klar mittel- und langfristig dahin eher weg von den Fossilen als verstärkt hinein. Aber wir brauchen uns nur Deutschlands Reaktion auf den Überfall der Ukraine durch Russland anzuschauen. Das war ja sehr ambivalent. Auf der einen Seite sagt Herr Lindner, Erneuerbare sind Freiheitsenergien. Andererseits ist der Bundeswirtschaftsminister auf LNG-Einkaufstour gegangen. Und die Frage, inwieweit legen wir uns jetzt doch längerfristig fest auf weitere fossile Infrastrukturen. Das heißt, die Frage, gehen wir raus aus den Fossilen ist und wie schnell, ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten.
Ja, ist auch global eine Frage. Ich meine, ich könnte hier in Deutschland entgegenhalten, könnte sagen, das wissen meine Podcasthörer, wir hätten ja auch die Atomkraftwerke alle 6 laufen lassen können, mal ganz ehrlich, länger und nicht ausschalten, dann würden wir auch was tun zum Thema, Stichwort Kohle. Und zum anderen ist natürlich auch so, wir müssen ja global gucken, wenn wir jetzt hingehen und weltweit LNG einkaufen, geht der Preis hoch und dann können sich die ärmeren Länder das nicht mehr leisten und müssen dann wieder ihre Kohlekraftwerke anfeuern. Also insofern, wir hätten schon, sagen wir mal so, mit Atomkraft schon den Hebel gehabt, nachdem wir Anlagen eh dastehen, was zu tun. Also würde ich Ihnen jetzt entgegenhalten. Also.
Da will ich erstmal nichts zu sagen, aber was bleibt, und deswegen habe ich das Beispiel auch genannt, pars pro toto, dass auch ein Land, was sich grundsätzlich dem Klimaschutz und dem Pariser Abkommen verschrieben hat, wie Deutschland, steht vor diesen Abwägungen, in einem so unvorhersehbaren oder nicht gut vorhersagbaren Ereignis wie dem Überfall der Ukraine durch Russland und vor ähnlichen Abwägungen stehen andere Länder natürlich auch. Und es ist nicht immer klar zu sehen, also wie schnell die Welt dann aus den fossilen Brennstoffen rausgeht und insofern wie plausibel diese höheren Emissionsszenarien sind, ist ihnen wirklich sehr schwer zu sagen. Man kann sich natürlich den größten Emittenten anschauen, China. China investiert heftigst in Erneuerbare, in Photovoltaik. Aber im Zweifelsfall wird China auch Kohle aus Australien kaufen und in Fossile investieren, wenn es aus irgendeinem Grund notwendig erscheint. Und es ist da schon sehr schwer zu sagen, was passieren wird. China hat für 2060 das Ziel der Klimaneutralität ausgegeben. Aber es ist eine Sache, so ein Ziel auszugeben, und es ist eine ganz andere, dann auch aktiv und tatkräftig darauf hinzuarbeiten. Und der Grund, warum ich das so anführe, ist, dass es wirklich sehr schwer ist, aus diesen denkbaren Szenarien weiter und vielleicht sogar verstärkt auf fossile Brennstoffe oder jetzt gehen wir doch von denen weg, das da jetzt zuverlässig vorherzusagen oder zu argumentieren, was plausibel wäre bei diesen unterschiedlichen. Und ich würde zwischen diesen gemäßigten Emissionssteigerungen und gemäßigten Emissionsminderungen, wie mir würde es sehr schwer fallen, irgendeins daraus zu greifen und von dir zu argumentieren, welches ich für plausibler halten würde.
Aber jetzt nehmen wir mal den Worst Case, sage ich jetzt mal, dass es eben nicht die Bremsung gibt. Ich will jetzt nicht 4 Grad als Worst Case. Es gibt eine gewisse Bremsung, aber eben nicht so stark. Wie sieht denn die Welt aus in den kommenden, bis zum Jahrhundertende, wenn wir auf 3 Grad gehen würden? Wie ist das denn? Ich meine, da gibt es ja Talkshow-Gäste, die sagen, dass es dann nicht mehr bewohnbar ist. Wie schaut denn die Welt aus?
Der größte Teil der Welt wird bewohnbar bleiben. Was wir vor allem bekommen werden, ist, dass das, was heute wie ein extremer Hitzetag und eine extreme Hitzewelle sein wird, das wird der Normalzustand sein. Die Frage, das kann ich aus dem Stegreif aber auch nicht beantworten, ob wir in manchen Gegenden der Welt Zustände erreichen, wo einfach draußen zu sein gefährlich ist. Es gibt Kombinationen aus Hitze und Luftfeuchtigkeit, wo es gefährlich wird, draußen zu sein. Das wird häufiger passieren. Es ist heute ab und zu, die arabische Halbinsel nähert sich dem schon mal. Ich schätze, Indien und Pakistan hatte ich genannt. Südliches Afrika könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas hat. Es kommt immer auf die Kombination eben auch mit Feuchte an. Das Risiko wird auf jeden Fall steigen, dass es solche Hitzewellen oder auch einfach nur Ereignisse, vielleicht Tage oder mehrere Tage hintereinander gibt, ob das gefährlich ob das eine Gegend unbewohnbar macht, hängt komplett davon ab, ob die Gegend wohlhabend ist oder arm. Wenn sie wohlhabend ist, würde man sich vielleicht schützen können und man kann drin bleiben und man kann's kühlen mit irgendwelchen Mitteln, vielleicht mit Strom. Wenn man arm ist, kann man das nicht und es könnte durchaus gefährlich werden. Was wir noch einigermaßen sagen können, ist, wir das über die quantitative, über eine zu erwarte Zunahme von diesen extremen Ereignissen und extremen Jahreszeiten. Das können wir sagen, inwieweit sich die Welt oder die Bevölkerung in diesen Gegenden dort darauf eingestellt haben wird, das kann natürlich heute keiner vorhersagen. Das hängt wirklich von der wirtschaftlichen, sozialen, politischen Entwicklung, gerade in den heute verwundbaren Gegenden ab. Das kann ich nicht beantworten, sozusagen in diesem Sinne, wie die Welt aussehen wird. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich kann in dieser umfassenden Weise.
Jetzt gibt es aber, wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema mit der Armut zurück und auch die wirtschaftlichen Implikationen. Ich weiß, Sie sind kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich kann auch da ein paar Gedanken diskutieren. Aber ich möchte nochmal kommen zum Thema, jetzt sagt er mal, keiner kann es vorhersagen. Also ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr war ein großer Artikel von dem Professor Stefan Ramsdorf, ich nehme an, das ist ein Professor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung im Spiegel, wo er geschrieben hat, das sind jetzt die großen Klimakipppunkte und die erreichen wir jetzt und also die Welt geht unter meinen Worten jetzt. Und dann habe ich, sein Kollege Professor Höckström hat es am Weltwirtschaftsforum in Davos einen Vortrag gehalten, hat da auch irgendwie Karten aufgezeigt mit Klimakipppunkten nach dem Motto, die Meeresströme verändern sich und er hat geendet mit, es ist also keine Klimakrise, sondern es ist eine Planetary Crisis und es droht Mass Extinction, also Massensterben und eine Planeten. Was ist an diesen Kipppunkten dran? Und auch da wieder, was von dem, was da gesagt wurde, ist denn, also im IPCC steht es glaube ich nicht drin. Gibt es andere Studien, die nicht drin stehen, die es nicht reingeschafft haben, die sowas zeigen? Oder was muss ich davon halten?
Also so in der Zusammenfassung, wie Sie gerade gegeben haben, halte ich das für übertrieben. Und wir haben, auch in meinem Kapitel im IPCC, wir haben die durchaus besprochen. Wir haben den Stand des Wissens zusammengetragen. Und für fast alle dieser postulierten Kipppunkte gilt, dass wir sie nicht ausschließen können, dass so etwas passiert, dass also so eine dramatische Änderung erfolgt, vielleicht eine abrupte, also eine sehr schnelle Änderung, die dann vielleicht auch irreversibel ist und die dann auch regional zumindest unter Umständen heftige Folgen haben würde. Das können wir schon sagen. Wenn man sich dann aber anschaut, gerade wenn man so in meinem Kapitel haben wir da im IPCC was zusammengetragen, dann werden Sie feststellen, dass dort die Risiken zwar benannt werden, aber auch die Ungewissheiten und so sicher wie Herr Ramsdorf und Herr Rockström sich sind, dass das auf uns zukommen wird, bin ich nicht und das sind wir Autorinnen und Autoren im IPCC auch nicht. Niemand kann so etwas ausschließen, das ist schon richtig. Aber es sind zum Teil, sind es doch recht unwahrscheinliche Sachen. Das ist doch recht unwahrscheinlich, dass das passieren könnte. Und wenn dann so der nächste Schritt kommt, dass die dann auch alle, diese Kipppunkte auch alle miteinander zusammenhängen, sich gegenseitig dominomäßig zum Umkippen bringen, das halte ich doch für ziemlich spekulativ. Also die Modelle, die das zeigen als Phänomen, das sind sehr vereinfachte Darstellungen der physikalischen Prozesse in der Welt und ob diese vereinfachten Darstellungen die Welt realistisch darstellen und die Verbindung zwischen diesen sogenannten Kippelementen, da habe ich meinen ganz starken Zweifel.
Die Welt war doch auch schon mal wärmer als heute, oder?
Die Welt war wärmer als heute und das ist ganz schön lange her. Ich glaube, wir haben im IPCC gesagt, da muss man ein paar hunderttausend Jahre zurückgehen. Und jetzt aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, ob die letzte Zwischeneiszeit von 125.000 Jahren, ob die ungefähr so war wie heute, wie wir es schätzen. Was wir allerdings haben, und wenn wir 55 Millionen Jahre zurückgehen, war die Welt deutlich wärmer als heute. Was wir aber haben, nach allem, wofür wir Daten haben aus der Erdgeschichte, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der die Welt im globalen Mittel so schnell wärmer geworden ist wie heute.
Also die Geschwindigkeit der Veränderung.
Die Geschwindigkeit ist hat keine Analogon. Und das ist der Punkt. Es ist weniger die Temperatur, wie sie ist, sondern die Geschwindigkeit, in der sich verändert. Es gab regional, gab es vor allem während der letzten Eiszeit sehr schnelle Änderungen, aber das Globale, leben wir wirklich in einer besonderen Zeit. Und vielleicht auch, weil sie diese Zahlen irgendwie 4-5 Grad Erwärmung anführten. Das lohnt sich schon, diese 4-5 Grad, die ja denkbar sind für dieses Jahrhundert, wenn wir weiter fossile Brennstoffe feuern, könnten wir insgesamt 4 Grad Erwärmung kriegen. Wenn die letzte Eiszeit zu ihrem Höhepunkt war, global gesehen ungefähr 6 Grad kälter als heute. Und die Erde hat ungefähr, sagen wir mal, ganz grob 6000 Jahre gebraucht, um aus dieser Eiszeit rauszukommen. Also das heißt, es ist pro Jahrtausend eine Erwärmung um 1 Grad. Wir haben jetzt Menschen gemacht, dieses eine Grad in 100 Jahren gerade hinter uns gebracht. Und wir sind ohne Emissionsminderung auf dem Weg, sagen wir mal, weitere 3 Grad noch in diesem Jahrhundert zu schaffen. Das würde also heißen, dass wir fast den gleichen Unterschied zwischen der letzten Eiszeit und heute, dass wir das statt in 6000 Jahren in, sagen wir, 100 Jahren, 150 Jahren machen. Das ist eine erdgeschichtlich gesehen atemberaubende Geschwindigkeit. Und da kommen auch die Zweifel her, wenn man sich das überlegt, eine solche Änderung in so kurzer Zeit, woher dann auch die Zweifel kommen, dass sich Ökosysteme und auch der Mensch wirklich schnell genug und umfassend genug daran anpassen kann. Ich selber glaube es nicht. Ich kann es nicht belegen, kann es nicht beweisen. Aber meine Intuition sagt mir, eine solche Erwärmung in so kurzer Zeit, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass wir und die Welt um uns herum da mitkommen. Und deswegen halte ich das auch für eine sehr schlechte Idee, diese Erwärmung unbegrenzt, ungebremst weiterzuführen. Und ob diese Kipppunkte uns dann einholen werden oder nicht, weiß ich nicht, können wir nicht ausschließen. Aber auch ohne, dass die Kipppunkte über uns einstürzen, gibt es genug gute Gründe, die Erwärmung nicht unbegrenzt, ungebremst voranschreiten zu lassen. Es gibt eine Menge Risiken, die auf uns zukommen. Und wir wären beraten, diese Risiken nicht einzugehen.
Das Gespräch dient ja auch nicht dazu, diese Risiken in Frage zu stellen. Im Gegenteil, ich möchte es wirklich gerne verstehen. Ich habe eine neugierige Frage. Woher weiß man denn, wie kalt es vor 50 Millionen Jahren war? Und wie weiß man, wie schnell die Veränderung war? Vor 50 Jahren wissen wir, da verspreche ich, aber vor 50 Millionen Jahren, da frage ich mich so ein bisschen, da gab es noch keine Wetterstation und oder ist es auch ein Modell?
Wir haben die direkte Auflösung, also das könnten wir aus der Zeit früher nicht sagen. Wir haben bis zurück in die letzte Eiszeit haben wir teilweise sehr gut aufgelöste Daten. Da können wir es sagen. Wenn wir uns so sicher sind, dass es in dieser Geschwindigkeit die globale Erwärmung nicht haben, dann ist das eine Kombination aus dem, was wir aus geologischen Daten ablesen können. Aber eben auch Plausibilitätsannahmen über das, was wir über natürliche Prozesse haben. Wir haben natürlich, wenn wir 55 Millionen Jahre zurückgehen, dann ist die zeitliche Auflösung, die wir haben, ist vielleicht 1 Million Jahre oder so. Also wir können also das nicht auf die gleiche Weise, dem können wir nicht folgen, das ist völlig klar. Aber wenn wir näher in die Jetztzeit gehen, dann können wir es zum Teil, dann ist die Auflösung zum Teil gut genug, dass wir sagen können, die Erwärmung war bei weitem nicht so schnell.
Und ist denn diese Korrelation zwischen dem CO2-Gehalt in der Luft und der Erwärmung der Welt so eindeutig? Weil es gibt ja diese Diskussion zum Thema CO2-Budget. Jetzt um den letzten Potsdamer zu nehmen, Herr Schellnhuber, der jetzt ja prominent gesagt hat, wir haben eigentlich nur noch ein CO2-Budget von 3 Tonnen pro Kopf. Ansonsten gibt es eben die schlimmsten Szenarien. Ich meine, kann man das so sagen und ist es auch richtig, dann zu sagen, wir haben noch dieses CO2-Budget oder was ist die Schlussfolgerung?
Es sind natürlich jetzt zwei Sachen. Das eine, was Sie anfangs ansprachen, der Zusammenhang zwischen CO2-Erhöhung und Temperatur, der ist völlig klar. Und da kommt auch die Geschwindigkeit wieder ins Spiel. Denn es gibt keine andere Erklärung für diese so rasante globale Erwärmung und auch als durch die CO2-Erhöhung. Das ist das, wofür Klaus Hasselmann dann auch vorletztes Jahr den Physik-Nobelpreis bekommen hat. Genau für diese Feststellung. Es gibt keine andere Erklärung als die. Der Teil ist klar. Und dann gibt es etwas mit dem Budget. Es kommt ein Beispiel dafür, dass uns die Natur einmal in die Hände spielt und uns das Leben leicht macht. Und für das CO2 ist es so, dass die Menge an Erwärmung, die stattfindet, ist unabhängig davon, wann ich das CO2 emittiert habe, sondern es kommt nur darauf an, wie viel ich emittiert habe. Will sagen, es kommt nur darauf an, wie viel ich im gewissen, da kommt das Budget her, wie viel ich ausgegeben habe. Ob ich das in diesem Jahrzehnt oder im übernächsten Jahrzehnt emittiere, ist egal. Die Gesamtmenge macht es. Und deswegen habe ich wirklich für jedes Temperaturziel, was man formulieren kann, ein globales CO2-Budget aufstellen. Also um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir sind heute bei 1,1. Dann, ich habe also noch 0,4 Grad. Und um 0,4 Grad nicht zu überschreiten, habe ich vielleicht ein Budget von, ich muss die Zahl nachgucken, ich habe ungefähr 400 Gigatonnen Kohlendioxid. Das entspricht dem heutigen Weltemission von ein bisschen mehr als 10 Jahren. Das kann ich sagen. Das ist, wenn man und das ist so eine fast wundersame Kompensation verschiedener Effekte, die dazu führt, dass es nicht darauf ankommt, wann ich emittiere, sondern nur wie viel. Für die Temperaturänderung. So, und dann kann ich jetzt natürlich sagen, was ist die Weltbevölkerung? Und dann könnte ich sowas pro Kopf ausrechnen. Dann lande ich vielleicht bei diesen weiß nicht, wie viel Tonnen ich landen würde. Es gibt 10 Milliarden Menschen. Man will es ja pro Kopf haben. Aber jetzt kann ich beliebige Zahlenspiele machen. Wie verteile ich dieses Budget? Das Budget gibt es, aber wie verteile ich sie? Und dann ist es keine wissenschaftliche Frage mehr, wenn ich anfange zu verteilen. Dann kommt nämlich Gerechtigkeit ins Spiel. Gebe ich jeder Person auf der Welt gleich viel, was noch auszugeben wäre? Welches Ziel will ich überhaupt festlegen? Welches Ziel will ich erreichen? Deutlich unter 2 Grad, ist 2 Grad dann gerade noch eben verträglich damit, bestehe ich auf 1,5 Grad? Also die Frage hat keine wissenschaftliche Antwort mehr. Und dann, selbst wenn ich mich festlegen könnte oder wollte, wie verteile ich das? Tickt jeder Mensch gleich viel auf der Welt? Oder müssen was Indien und China betonen? Indien und China betonen nicht die heutigen Emissionen, sondern die betonen die historischen Emissionen, gerade durch Westeuropa und Nordamerika. Und sozusagen, Sie und ich, wir büßen für die Sünden unserer Vorfahren. Was ist gerecht in diesem Sinn? Will sagen, natürlich kann man Antworten geben für ein Budget, auch vielleicht für ein persönliches Budget, aber muss ich darüber im Klaren sein? Das sind keine wissenschaftlich fundierten Antworten mehr. Die gibt's nur fürs globale Budget. Und auch nur im Wenn-Dann-Sinn. Für jede Temperaturgrenze gibt's mit gewissen Fehlermargen ein globales Emissionsbudget. Und alles andere, alles was daraus folgt, das Herunterbrechen auf Regionen, Staaten, Personen, ist Verhandlungssache. Das muss politisch entschieden werden. Das bedeutet nicht, dass man da nicht hinkommen kann. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, dass die Wissenschaft einem dabei die Antwort liefern könnte.
Jetzt gibt's ja auch ganz anderen Standpunkt. Ich meine, jetzt gibt's ja den Herrn Lomborg, der ja sehr umstritten ist. Vielleicht werden Sie sich auch dazu kritisch äußern. Der aber sagt, ich habe zumindest seine Schrift und ich habe auch mit ihm gesprochen, sie ihn so verstanden, dass er sagt, auch nach dem IPCC, ich weiß jetzt nicht nach welcher Ausgabe, also es kann auch irgendwelche vergangenen gewesen sein, wird natürlich die Menschheit um ein Vielfaches reicher werden in den kommenden Jahrzehnten. Und Sie haben ja mehrmals gesagt, Armut kommt ins Spiel im Sinne von, auch Armut im Sinne von, es fällt schwerer, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Und der würde halt sagen, und es gibt ja auch einen anderen Nobelpreisträger, Nordhaus, der, glaube ich, vorgerechnet hat, was der Verlust an globalen BIP ist in dem jeweiligen Szenario. Gleichzeitig ist das Szenario aber auch, dass das BIP in 100 Jahren x-fach höher ist als heute, dass dann quasi wir auch uns viel eher leisten können, auch in den ärmeren Regionen Klimaanlagen zu bauen, Häuser zu bauen mit Schatten und so weiter. Ist das typisch der Ökonom, der versucht, sich um die harten Kompromisse hier zu drücken, also um das CO2-Budget? Oder ist das durchaus, dass man sagen muss, jawohl, wir haben eben diesen Trade-off zwischen Armutsbekämpfung etc. Und dass man sagen muss, naja, nicht jede Milliarde, die ich heute in ein Windpark stecke, ist unbedingt besser als eine Milliarde, die ich stecke in die Bekämpfung der Armut und der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in solchen Regionen.
Sie machen sowohl Lomborg als auch Nordhaus machen sehr optimistische Annahmen, was die Kosten des Klimawandels betrifft. Lomborg würde ich da sowieso rausnehmen, weil Lomborg ist der König der Rosinenpickerei. Da kann man wirklich nicht viel drauf geben. Aber Nordhaus hat seinen Nobelpreis völlig zurecht bekommen. Aber er hat sehr optimistische Annahmen gemacht, auch die Diskontierungsrate. Also um wie viel wird die Welt reicher? Was letztlich bedeutet, wenn die Welt immer reicher wird, ist das, was ich heute ausgebe, ist dann, wenn man will, gemessen am zukünftigen Wohlstand nicht viel wert und ich warte lieber mit dem Ausgeben. Das kommt da so raus. Das Gegenbeispiel wäre Sir Nicholas Stern, der 2006 den sogenannten im Original dieses Stern Review, ich glaube auf Deutsch sagt man, der Stern Report rausgebracht hat. Und Stern war vorher der Chefökonom der Weltbank gewesen. Und der andere Annahmen auch für diese Diskontrate gemacht hat. Und sein Ergebnis war, die Kosten des Klimawandels werden die Vermeidungskosten um ein Vielfaches übersteigen. Will sagen, es ist ökonomisch sehr, sehr sinnvoll, was gegen den Klimawandel zu tun, auch rein ökonomisch. Und was neuere Untersuchungen gezeigt haben, ist auch, würde ich mal sagen, Nordhaus lag wirklich, war wirklich überoptimistisch in dem, was die Folgen des Klimawandels angeht. Wenn man sich heute detaillierter anschaut und Verbindungen herstellt zwischen Klimaereignisse, auch Klimavariabilität und ökonomischen Schäden, so sind die viel, viel höher, als Nordhaus es in seinen Modellen angenommen hat. Also Nordhaus war ein Pionier für diese Erstellung, diese Verbindung überhaupt hierzu bauen. In seinem ökonomischen Modell, da steckt auch ein Klimamodell drin. Ein sehr einfaches zwar, aber es steckt ein Klimamodell drin. Und er war der allererste, der sowas überhaupt gemacht hat, das mathematisch formuliert, also diese Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Klima. Aber die Annahmen, was die Schäden angeht, sind nicht realistisch. Und es gibt zum Beispiel am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung eine junge Gruppenleiterin, Leonie Wenz, die wirklich sehr fundiert mit ökonomischen Daten arbeitet und dann auch diese Abschätzung herleitet zwischen Klima- und Wetterereignissen und ökonomischen Schäden. Wenn man sich diese Werte anschaut und dann kommt man zu viel, viel weniger optimistischen Aussagen als Nordhaus sie gekommen hat, also wenn man das dann extrapoliert in die Zukunft. Und von daher würde ich sagen, die Welt ist nicht so schön, wie Bill Nordhaus sie sich vorgestellt hat. Der Klimawandel wird auch rein ökonomisch gesehen doch heftigere Folgen haben, als es aus seinen Berechnungen herauskommt.
Wenn wir jetzt diese schlechte Nachricht jetzt mal nehmen, dann haben wir ja in Deutschland so ein bisschen so zwei Lager. Also wir vergessen jetzt mal den Klimawandel leugnen, die gehen wir mal außen vor. Aber es gibt die Leute, die sagen, jawohl, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Dann gibt es das eine Lager, was sagt, die Antwort ist Verzicht. Also diese CO2-Budget-Logik, Lastenfahrrad statt Auto, nur noch im selben Kiez bleiben, nicht mehr verreisen etc., kein Fleisch essen, Sie kennen die Themen. Und dann gibt es das andere Lager, was sagt, wir brauchen Innovation, also neue Energieformen, Kernfusion, was bedeutet. Wenn ich Sie persönlich jetzt mal fragen darf, wie sehen Sie denn die Diskussion und würden Sie sich da einem Lager zuschlagen, jetzt wo Sie ja sehr klar gesagt haben, Sie sehen die Risiken, wo Sie darauf hingewiesen haben, was da passiert. Was glauben Sie, dass denn die Antwort sein muss? Oder die Kombination, vielleicht würden Sie es gewichten, also da wäre ich dann schon neugierig.
Ich bin sehr sicher, dass wir durch Verzicht nicht die politischen Mehrheiten bekommen werden, die notwendig wären, um was zu ändern. Von daher kann Appell an Verzicht nicht die Lösung sein. Und der Grund, warum ich das sage, ist, der ist empirisch. Auch wenn ich, wenn man will, gelernter Klimaphysiker bin, so führe ich doch seit vielen Jahren mit einem Kollegen aus der Evolutionsbiologie ökonomische Experimente durch. Wir lassen unsere Versuchspersonen im Labor um Geld spielen, und zwar um echtes Geld. Und da untersuchen wir genau diese Frage, wie viel Altruismus zeigen unsere Personen und wertet die Rahmung unserer Experimente hat immer mit gefährlichem Klimawandel zu tun. Und es geht immer darum, dass sie als Kollektiv, als eine Gruppe, typischerweise von 6 Teilnehmenden, dass sie ein bestimmtes Klimaziel erreichen müssen, was in dem Fall bedeutet, sie müssen genug Geld für den Klimaschutz spenden. Und die Ergebnisse sind fast immer sehr, sehr ernüchternd. Und diese Experimente, und das heißt, es gibt ein gewisses Maß an Altruismus, aber nicht ausreichend, um den gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Dann kann man sagen, unsere Experimente sind hochgradig stilisiert und idealisiert und sie beschreiben nicht die wirkliche Welt. Aber wir klopfen ja schon ab, wie viel Altruismus ist da. Und ich habe aus den Experimenten den Schluss gezogen, dass mit Altruismus allein die gesellschaftliche Transformation nicht zu erreichen ist. Was wir brauchen, ist, um sozusagen das Gemeinschaftsgut Klima zu erhalten, brauchen wir auch kurzfristige Anreize, so dass man nicht sozusagen in der christlichen Lehre wäre es das Jenseits gewesen, und wir brauchen auch ein Diesseitsversprechen, und zwar brauchen wir es für ziemlich bald im Diesseits. Und das ist der Grund, weshalb ich nicht glaube, dass es über Verzicht funktioniert. Man wird die Mehrheiten nicht schaffen. Insofern gibt es gar keine andere Wahl als über Innovation. Jetzt nicht nur technische, vielleicht auch gesellschaftliche Innovation, die dann aber auch mit einer Verbesserung der Lebensqualität einhergehen muss. Und ich sehe überhaupt keine Alternative dazu. Nicht man muss es den Menschen, das klingt fast patriarchalisch oder paternalistisch, sondern wir müssen es uns hinreichend leicht machen, etwas zu tun, dass wir das Klima nicht weiter gefährden. Nur sehr wenigen fällt Verzicht leicht. Und das, was wir tun müssen, muss dann eben auch leicht fallen. Anders sehe ich die Möglichkeit, sehe ich das nicht.
Sind Sie denn persönlich jetzt, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber sind Sie optimistisch auf die Zukunft oder sagen Sie, machen Sie eher in dem Motto, oh Mann, das geht schief?
Ich bin mein Leben lang Optimist gewesen und ich habe 3 erwachsene Söhne. Sie haben mich nie gefragt danach, aber wenn mich jemand fragen würde von Ihnen, sollte ich wegen des Klimawandels darauf verzichten, Kinder zu haben, dann wäre meine Antwort auf gar keinen Fall. Es mag andere Gründe geben, warum man keine Kinder haben möchte. Und da würde ich denen nicht reinreden. Aber der Klimawandel ist für mich kein Grund, auf Kinder zu verzichten, wenn man gerne Kinder haben möchte.
Und auch kein Grund zum Zukunftspessimismus, wenn ich es richtig verstehe.
Oh, auch kein Grund zum Zukunftspessimismus. Die Welt wird riskanter werden, sie wird risikoreicher werden. Ja, aber Sie hatten es ja vorhin gesagt, selbst die Szenarien mit sehr hohen Emissionen, sie gehen alle von wachsendem Wohlstand global aus. Was das bedeutet, muss man sich fragen. Wachsende Ungleichheit ist immer eine Gefahr, denke ich, sowohl innerhalb einer Gesellschaft und eines Landes als auch global, ist eine Quelle von potenzieller Instabilität. Da bin ich optimistisch. Wir steuern nicht in eine komplett dystopische Welt hinein und vielleicht wird's risikoreicher. Ich kann mir gut vorstellen, dass vieles weniger komfortabel sein wird als die Welt, in der ich den größten Teil meines Lebens verbracht habe. Vielleicht werden wir mal sagen, wir haben Glück gehabt. Also meine Eltern haben den Krieg erlebt und es kann sein, dass einiges der Stabilität nicht mehr so da sein wird, wie das, was wir erfahren durften, für meine Kinder oder vielleicht für deren Kinder. Aber ich glaube nicht, dass wir auf eine Dystopie zusteuern. Das dann auch nicht.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Keine Dystopie. Herr Professor Marotzke, vielen herzlichen Dank. Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe und zusätzlich ist es meinen Hörern auch so. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzliche Grüße nach Hamburg.
Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse.
Soweit mein Gespräch mit Professor Jochen Marotzke. Verbinden wir dieses Gespräch
mit der Diskussion von letzten Woche und auch den aktuellen Diskussionen in der deutschen Politik, so können wir eigentlich nur zum bekannten Schluss kommen. Ja, der Klimawandel ist zweifellos eine ernste Herausforderung. Aber wir können der Herausforderung nicht durch radikale Sprintmaßnahmen begegnen, sondern es ist ein Marathon. Und wir können diese Maßnahmen besser ergreifen, desto wohlhabender wir sind. Das heißt, die Politik muss darauf abzielen, die Wohlstandsentwicklung nicht zu gefährden, damit wir dann entsprechend auch die Maßnahmen bezahlen können, die wir umsetzen wollen, um den Klimawandel zum einen zu reduzieren und zum anderen mit den Folgen umzugehen. Und das ist natürlich interessant mit Blick auf die aktuelle Diskussion hierzulande. Die Wirtschaftsministerin Reiche hat es gewagt, einen Studienauftrag zu geben zum Stand der Energiewende und hat gesagt, macht doch Vorschläge, wie man es etwas besser machen könnte. Die Experten haben das getan und diese eigentlich relativ harmlosen Vorschläge haben bereits zu großer Aufregung gesorgt. Es gab sogar welche, die gesagt haben, Kosten dürften bei dem Ganzen noch keine Rolle spielen. Das ist natürlich ein Irrtum. Natürlich spielen Kosten eine wichtige Rolle und man muss das ernst nehmen. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir erkennen, dass in Deutschland alleine die Klimaschutzmaßnahmen nur dann sinnvoll sind, wenn sie einen echten Beitrag leisten zum Klimaschutz. Das heißt, möglichst viel CO2-Einsparung für wenig Geld und zum anderen die deutsche Wirtschaft und die deutsche Gesellschaft nicht übermäßig strapazieren. Leider hat der Alarmismus in den Medien auch befeuert von dem einen oder anderen Wissenschaftler dazu geführt, dass diese Rationalität der Diskussion bei uns zu kurz kommt. Ich wünsche mir, dass Frau Reiche ein weiteres Gutachten in Auftrag gibt, wo sie die grundlegenden Fragen aufwirft, um wirklich eine Wende in der Energie- und Klimapolitik hinzubekommen. Und zwar zum Nutzen von Klimaschutz, wie auch zum Nutzen von Wohlstand hierzulande. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.